Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Pickabrick.
Endpass.
Broken Link Checker.
Apple Pay.
Razer.
MacBook Pro 16. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Sparte der News und mit dabei ist aus dem Norden, aus Deutschland, der Achim. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Abend. Auch in den Süden, in die Schweiz.
Ja, wir haben es wieder geschafft, uns zusammenzufinden. Der Jan ist diese Woche dafür nicht mit dabei. Aktuell wechselt es wieder ein bisschen ein Hin und Her in unserer Zweierkonstellation, respektive Dreierkonstellation, besser gesagt.
Ja, ist halt Weihnachtsgeschäft, ne?
Genau, es geht einiges rund und überall ist noch was, was zu tun wäre und ist und man umsetzen darf und kann und sollte und wie auch immer. Achim, haben wir irgendeinen Nachtrag, den dich betrifft, als du das letzte Mal noch dabei warst?
Nicht, dass ich wüsste.
Die Kommentare habe ich allesamt schon beantwortet in schriftlicher Form. Nichts, was man hier jetzt noch reinnehmen müsste. Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich auf die Kurzthemen und starten da wieder mal, was heißt wieder mal? Ja doch, man kann sagen wieder mal mit einem Kickstarter-Projekt.
Ja, mit Pickabrick.
Pickabrick, genau. Was ist das? Warum haben wir das heute hier drin?
Ach, der Oliver Berger, ein gemeinsamer Bekannter, würde ich da mal sagen. Der hat da ein Unboxing zugemacht, das ist ein Kickstarter-Projekt und der ist ja sehr Lego-affin und du auch und da dachte ich, da kann man vielleicht mal drüber reden.
Und das Ganze ist, da muss man jetzt vielleicht dazu sagen, wir nehmen heute auf, am 17. November. Wer noch zuschlagen will, es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, dass der Oliver da jetzt gerade ein Unboxing gemacht hat, aber das heißt ja somit schon mal, dass es ein ziemlich fertiges Produkt ist, wo es nur noch um die Finanzierung geht. Die haben noch von heute weg 6 Tage Zeit, um, wie viel ist die Differenz? Rund 6.000 Schweizer Franken einzuholen. Genau, 60.000 müssen sie oder möchten sie erreichen und aktuell sind sie bei 54.000. Aber vielleicht mal umgekehrt, was kann dieses Pick-a-Brick überhaupt?
Das erkennt dir anscheinend jeden Lego-Stein und jede Lego-Figur, die je produziert worden ist. So verstehe ich das.
Also wenn ich quasi jetzt irgend so eine Figur habe, die ich aus meinen alten Lego-Sammlungen noch habe, so eine Bauarbeiterfigur und nicht mehr weiß, zu was das gehört, kann ich die da so in den Scanner halten und der sagt mir dann, wohin das Ganze gehört.
Habe ich das richtig verstanden? So verstehe ich das.
Das habe ich so auch verstanden und ist natürlich für Lego-Enthusiasten oder solche, die irgendwelche, weiß nicht, wo bei den Eltern im Esterich oder im Keller eine große Menge an Legos gefunden haben, eine Möglichkeit, um Legos zu erkennen und einzuordnen. Ich glaube, Fans wissen ja, was wohin gehört, denke ich doch mal.
Ja, ich meine, es gibt ja Unterschiede, es gibt ja schon, was weiß ich hier, 8 verschiedene Ironmans.
Ja, da wird's dann schwieriger. Da muss man dann schon ganz tief im Dings drin sein. Genau.
Genau, und du kaufst halt das Modul bei Kickstarter und letztendlich den Scanner drumherum, den musst du dir mit Lego-Steinen dann selber zusammenbauen. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig.
Das ist definitiv witzig, dass man da noch selber aktiv werden muss. Kommen die Legos mit, die man da für den Unterbau für den Scannerraum hat oder baut man die aus eigenen Legos zusammen? Kauft man die selber zusammen?
Ich glaube nicht, dass die mitkommen. Das war ja auch in dem Unboxing von Oliver nicht dabei.
Er hatte nur das obere Teil, wo der Scanner mit drin ist und die LED leuchtet.
Und ist ja eigentlich auch total behämmert, weil dann kaufen die Lego, um es dir weiterzuschicken.
Wäre auch doof irgendwie, stimmt. Witziges Kickstarter-Projekt, wer Fan von dem Spielzeug ist und generell auch wahrscheinlich unsere Hörer nicht die Jüngsten sind, somit eher unter die A-Folds gehören, sollte sich das Kickstarter-Projekt mal ein bisschen genauer anschauen. Wir werden den Link natürlich direkt in die Shownotes reinmachen. Und natürlich auch dem Oliver sein Unboxing. Da hat er ein bisschen was dazu erzählt. Was haben wir noch weiter an Themen? Achim, du bist ja auch unterwegs mit OnePassword. Hat sich an dem nichts geändert bis jetzt?
Nö.
Und du bist ja dann wohl oder übel auch auf die Abo-Geschichte umgestiegen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Nö, ich bin ja gegen das Abo. Wenn das Abo verpflichtend wäre, bin ich raus.
Ach, du bist ja immer noch auf nicht, genau, stimmt, ja, das hast du gesagt, aber ich dachte, du seist dann doch auch zähneknirschend aufs Abo übergestiegen. Du kommst noch zurecht ohne Abo.
Ja, ich meine, bezahle ich hier, den haben wir ja schon mal, die sind ja sowas vom weltfremd, die wollen ja so viel Geld, wie ich woanders für eine Office-Suite bezahle.
Es ist auf jeden Fall ein bisschen was an Gegenwert, das da bei mir monatlich in die Richtung fließt. Bei mir hat's bis jetzt ich hatte zu viel Arbeit und zu wenig Muße, mal zu wechseln. Wir haben ja damals auch angekündigt, was man für Alternativen hätte, wenn man dann möchte. Und eine der Alternativen, die fällt jetzt auch weg. Enpass. Wäre das was du vielleicht hingewechselt hättest? Oder hast du dir noch gar nicht angeschaut, in welche Richtung das gehen sollte?
Ich habe mir gar nicht angeschaut, weil es funktioniert ja alles noch. Und Enpass habe ich noch nie von gehört, ehrlich gesagt.
Wir hatten es das eine oder andere Mal hier drin in den News. Vor allem aber, weil die Probleme mit der Sicherheit hatten. Also keine unbedingt, ja, wie soll ich sagen, kein Ding, das man unbedingt, oder das ich unbedingt empfohlen hätte. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich dachte mal, der Jan war zwischenzeitlich mal da drauf. Aber er hat ja so vieles gewechselt bei den Passwortmanagern, da habe ich keine Übersicht mehr. Aber auf jeden Fall, ja, die fallen jetzt auch weg, weil die wollen auch Geld.
Ich kannte da immer nur LastPass als nächsten Kandidaten.
LastPass ist das nächstgroße, genau. Mhm. Ja, und Sie haben den Preis noch nicht definiert, wie viel das Abo kosten wird. Da dürfen sich die Nutzer dieser Software noch gefasst machen, was da dann schlussendlich kommt. Ob die auch so viel Geld wollen wie OnePassword. Oder?
Naja.
Alternative Messenger. Ja, Telegram kennst du sicherlich.
Ja.
Nutzt du nicht,
glaube ich. Nö, wenn es sich vermeiden lässt. Außer irgendeiner geht mir so auf den Sack, dass ich es für irgendwas nutzen muss. Dann benutze ich es einmal und lösche es danach wahrscheinlich wieder runter.
Ja, die ist ja die russische oder die mit russisch Hintergrund angehauchte Alternative zu WhatsApp. Die möchte jetzt den Schweizer Pass oder zumindest in die Schweiz kommen. Das heißt, sie prüfen aktuell zum einen Möglichkeiten, Büros hier in der Schweiz, aber auch mit der FINMA, das ist die schweizerische Finanzdingsbumsaufsicht, weil die wollen ja nächstens auch eine In-App, also nicht In-App, eine eigene Währung in Telegram drin lancieren und dazu müssen sie natürlich da auch gewisse Dinge haben, die richtig funktionieren und oder nicht. Spannend, spannend, was da alles in unser, Silicon Valley? Nee, Crypto Valley kommt in Richtung Zug. Broken Link Checker ist ein Plugin, was ich glaube, du auch nutzt, Achim.
Ja, mache ich.
Kannst du das kurz erklären, für was wir das einsetzen?
Also es hat ein WordPress-Plugin, das ist einfach da und wenn ein Link nicht mehr funktioniert, dann merkt das und schickt eine Mail, dass irgendwo ein Link kaputt ist.
Den man dann reparieren kann, sofern es reparierbar ist, oder einfach rauslöschen. Genau, weil Google mag ja nicht, wenn, wie sagt man es so schön, zu viele tote Links in einem Blog drin ist und somit macht so ein Plugin Sinn. Und die wurden ja vor kurzem übernommen. Und von ManageWP oder Orion, wie das Teil heißt. Also, nee, Orion ist die Software von denen, ManageWP. Und wollten das nicht wirklich weiterentwickeln, weil sie es nur eingekauft haben, um ihre eigene Broken Link Software oder Tool voranzubringen mit der Technik. Also das Wissen haben sie da eigentlich einkaufen wollen. Und dann plötzlich bemerkt, dass da ein Kundenstamm von 700.000 aktiven Nutzern dahinter ist, die gerne Updates haben. Jetzt haben sie es weitergegeben. Und jetzt gibt's wieder Updates. Jetzt darf man es wieder nutzen.
Siehst du, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die gekauft worden sind. Und ich sehe den Punkt auch nicht. Weil ich meine, ich weiß noch nicht mal, ob das Ding geupdatet wird. Also fällt mir halt einfach nicht auf. Weil ich meine, das ist ja ein total simples Teil.
Es ist ein sehr simples, genau, das ist so. Ist aber natürlich eine Datenbank dahinter, die steht, die gepflegt werden muss. Und auch, weil da fließt ja noch andere Dinge mit rein. Interessanterweise war das kurzzeitig, hätte man das sogar rauslöschen sollen, weil es ziemliche grobe Lücken hatte. Und eben deshalb haben sie es weitergegeben an eine Firma von WPMU, DevTeam. Die machen verschiedene Plugins, allesamt im Abo. Jetzt ist natürlich die Frage, ob dann der Broken Link Checker bald auch im Abo kommt. Dann müssen wir uns wieder umschauen für Alternativen.
Ich frage mich ja eher, warum sowas nicht eine Kernfunktionalität von WordPress ist.
Das dürfte wirklich da reinfließen, weil ja, es sollte ja im Sinne von WordPress sein, dass die ganzen Blogs und Seiten, die damit betrieben werden, so umgesetzt werden können. Du hast dich wahrscheinlich in dem Fall auch noch nicht nach Alternativen umgesehen.
Nö, ich habe ja kein Problem gesehen.
Ich hätte eine Alternative, ich nutze ja ManageWP, das ist deren ihre Software Orion, um all meine Blogs mit Updates zu versehen, Backups zu machen und Spam-Kommentare rauslöschen, solche Geschichten. Das geht da global über meine ganzen, also mit einem Account über meine ganzen Blogs hinweg, und die bieten das auch an, deshalb haben sie ja eben das damals gekauft, weil sie da die Software verbessern wollten. Da würde ich aber pro Domain 70 Dollar Cent bezahlen, was nicht viel Geld ist, aber wenn man dann viele Blogs hat und viele Domains darüber hat, dann läppert sich das dann schon. Und ja, man soll ja die laufenden Kosten relativ niedrig halten. Irgendwie habe ich mal was gehört.
Ja, ich hatte ManageWP auch mal vor ein paar Jahren. Habe ich auch nicht mehr.
Also auch nicht mehr? Hast du eine Alternative gefunden?
Nö.
Du machst es einfach jetzt händisch über...
Händisch, genau.
Backups, wie machst du die, wenn ich fragen darf?
Händisch nach jeder größeren Änderung. Also nach jeder größeren Änderung ziehe ich ein Backup, händisch.
Ja.
Mit zwei unterschiedlichen Systemen, je nach Kunde.
Und laufend nicht während so irgendwie zwischen den Updates in dem Fall?
Nee, wofür?
Ja, für die ganzen Blogartikel, die dann vielleicht verloren gehen? Oder hast du da...
Zwischen den Updates? Also ein Blogartikel ist ja ein Update. Also,
ach so. Da
habe ich eine Änderung gemacht.
Ach so, solche meinst du? Ich dachte, du meinst mit Änderungen WordPress-Updates und solche Geschichten. Also solche. Nee,
ach, das ist mir alles scheißegal. Also mir für mich sind interessant die inhaltlichen Änderungen.
Ist ein Weg. Kann man machen. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall günstiger als den ich gehe mit diesem Orion oder ManageWP, besser gesagt. Swisscom hatte diese Woche eine, in Anführungszeichen, größere Pressekonferenz und haben da neue Produkte vorgestellt. Swisscom ist ja der größte Schweizer Provider und die haben eine eigene Smart-Home-Steuerungszentrale vorgestellt. In ihrem TV, wie soll ich sagen, in ihrem Gerät haben sie jetzt auch noch einen Smart-Speaker eingebaut. Du kennst das sicherlich so, okay, Google und... Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Stopp, schweig da. Genau. Stopp, Google. Genau. Diese ganzen Sprachassistenten und die bringen jetzt was Eigenes raus. Um die ganzen Serien, die sie da mit drin haben, um die ganzen Programme, die sie mit drin haben, aber auch um smarte Technik zu steuern. Wie wir es halt von all den anderen kennen, weshalb sie das eigen machen und nicht auf einen externen Dienst setzen wie Alexa und so weiter, meinen das selber abdecken zu müssen, zumal die Geschichte, die über Alexa funktioniert, hier in der Schweiz ja nicht so richtig, weil Alexa ja nach wie vor nicht Schweiz kann und Schweizer Städte kennt und so weiter. Was aber viel, viel interessanter ist, die haben die Glasfaser-Anschlüsse, die Kunden haben, aktuell 1 Giga auf 1 Giga, geupdatet, und per März nächsten Jahres kriegt man 10 Giga pro Sekunde. Und das ist ziemlich eine Ansage, wie ich finde. Ich hoffe, ich bekomme auch bald bei uns im Dorf so einen Anschluss. Ich glaube, über so schnelles Internet muss ich mit dir nicht reden, Achim.
Nö, ich wundere mich immer noch, warum meins jetzt immer hier gefühlt dreimal am Tag wegfällt. Also dreimal am Tag ist irgendwie weg.
Also weg heißt einfach...
Und die Fritzbox ist immer noch online, die ist connected, aber es passiert nichts.
Strange, also einmal im Tag bauen sie eine neue Leitung auf, aber dreimal im Tag? Ist das bei dir in der Umgebung bekannt? Haben das auch andere, weißt du das?
Meinst du, ich frage jetzt hier die Rentner in der Umgebung? Die wissen gar nicht, wovon ich rede.
Stimmt, also du hast keine unmittelbare Bekannten in der Umgebung in dem Fall.
Nö. Nee.
Ich hoffe, das bessert sich. Hast du irgendwelche Dienste, die da nicht funktionieren deshalb?
Ja, klar.
Dienste, die du ansprichst, also Server oder sowas zu Hause? Nicht. Oder einfach Kameras und so?
Ja, zum Beispiel.
Das ist natürlich nervig. Was sagt der Provider? Hast du den schon angefragt?
Nö. Ich meine, meinst du, ich frage ein Telekommunikationsunternehmen mit einem Problem an, was jetzt nicht irgendwie lebensbedrohlich ist? Ich meine, die Lebenszeit kann ich mir aber sparen.
Du meinst, kein Internet zu haben, ist nicht lebensbedrohlich.
Ja, wenn dreimal am Tag ausfällt für, was weiß ich, eine Minute, ist jetzt nicht lebensbedrohlich.
Also immer nur zur kurze Zeit, nicht über längere Zeitraum. Gut, dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Stimmt. Wollen wir in unsere Amazon-Ecke übergehen?
Ja.
Da gibt es einen neuen Test von Seiten Amazon und das soll die wöchentliche Lieferung anbelangen. Jetzt haben sie uns so lange darauf getrimmt, dass wir alle nur noch am nächsten Tag Lieferung oder sogar am gleichen Tag Lieferung haben möchten. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Was hält der Achim davon?
Mir ist nicht klar, ob das wirklich so ist. Also ich habe da jetzt auch mehrere Artikel zugelesen. Also ob das dann nur diese Variante gibt. Also dass halt man alles an einem Tag geliefert bekommt in der Woche, die man sich raussucht. Oder ob das halt eine Option ist, die sich halt, was weiß ich hier, ökologisch bewusste Menschen halt einfach ziehen möchten. Oder ob man ansonsten auch sagen kann, hier schick einfach.
Ich kenne es nur von den Staaten, also in den USA. Da habe ich zwei Kolleginnen, die das soweit machen. Die sind beide Prime-Kundinnen und die haben Homeoffice-Days, die eine am Freitag und die andere am Mittwoch. Und die nutzen den Tag so, dass sie, du kannst ja Amazon dann sagen, liefer mir alles am Mittwoch an. Und dann wissen sie genau, dass sie zu Hause sind. Dann bleibt kein Paket irgendwie vor der Türe liegen. Es wird nicht irgendwo in einen Briefschlitz gestopft oder was weiß ich nicht, was alles. Und so können sie sicher gehen, dass ihre Dinge ankommen.
Ja, schön, dass du mir das jetzt einmal erklärt hast. Erinnert jetzt nicht dran, dass was ich gesagt habe, dass man nicht weiß, ob das jetzt nur diese Variante gibt oder nicht.
Nee, das soll eine Wahl werden. Also sie können nach wie vor...
Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Also von daher?
Dann passt's, meinst du?
Ja, dann kann ja jeder machen, wie er lustig ist.
So, wie er es für sich möchte und es umsetzen möchte. Genau. Ja, ich bin so an die gewohnt, an den nächsten Tag das Gadget hier zu haben. Ich hätte wahrscheinlich Mühe damit, 7 Tage zu warten, im schlimmsten Fall. Ich nehme an, dir geht das nicht anders.
Ja, ich bestelle ja, weil ich es halt direkt brauche.
Genau. Sag ich mir auch immer. Bei gewissen Dingen unter anderem brauche ich es wirklich, ja, am nächsten Tag, irgendwelchen Festplatten und solche Geschichten. Passt.
Genau, weil wenn ich weiß, irgendwie, ich brauche etwas direkt, dann ist ja eh Amazon konkurrenzlos, in Anführungsstrichen. Weil da weiß ich, dass es halt funktioniert, dass es im Regelfall am nächsten Tag da ist, dass der Versanddienstleister dann vernünftiger ist. Dann zahle ich ja auch gern zum Beispiel bei Amazon mehr.
Dass du dann den Weg wählst, weil du weißt, dass es da funktioniert und oder wenn es Probleme gibt, dass man da dann auch reagiert und dir nicht irgendwelche doofen Geschichten dann erzählt, die via Twitter DM und ähnliches.
Genau. Ach, schöne Seitennotiz. Ich habe gestern wieder ein DHL-Paket bekommen.
Oh, haben sie geklingelt? Oder nee, durftest
ist
du
auch wieder? Ist auch wieder, also ich kann nachher jetzt wieder zur Packstation fahren. Oder Paketstopp oder was weiß ich, wie die das nennen.
Aber immerhin da und nicht. Wer hat dir da in so einen komischen Shop geliefert, wo du.
Hä? DHL.
War das DHL? Gut. Aber ist jetzt in der Station, nicht wieder in diesem komischen Laden, wo du.
Doch. Ach, doch, wieder da. Die Station ja. Ist ja immer in irgendein, was weiß ich, irgendwas, wo sie drin sitzen.
Ah, ich dachte, es seien diese Boxen, wo man dann selber irgendwie einen Code eingeben muss und geht die Türe auf und man bekommt das Paket raus.
Nee, das gibt's halt nur von DHL.
Das ist nur DHL.
Und Amazon.
Dann heißt, du hast nachher noch eine schöne Reise vor dir.
Ja, und dann kann ich mich da wieder in die Schlange stellen. Und dann, wenn ich dran bin, ist der Mitarbeiter mal total demotiviert, weil ich nichts kaufe, sondern nur ein Paket abhole. Ist auch immer ganz toll zu beobachten.
Merkt man das richtig, dass sie keine Freude haben, wenn du nur wegen dem Paket kommst?
Mhm. Ja, dann müssen sie auch noch ein Paket tragen.
Und Zeit aufwenden, die keinen Umsatz bringt wahrscheinlich. Oder keinen wirklichen Umsatz.
Das ist denen, glaube ich, scheißegal, weil sie ja eh da doof rumstehen und zu viel Zeit bezahlt werden.
Stimmt eigentlich, ja. Das wäre dann mehr der Chef. Gehen wir in die Google-Ecke über. Heute geht es relativ rasant weiter. Apple Pay oder generell Apple hat ja, wenn man es, wie soll ich sagen, es gibt ganz viele Artikel. Irgendwo wird schon wieder der Untergang von Apple prognostiziert. Andere sagen, dass jetzt dann bald Google Pay auf einem Apple-Device funktionieren wird und, und. Was ist da passiert in der Politik bei euch in Deutschland, Achim? Bist du da?
Ja, so genau weiß ich es ja auch nicht, weil ich weiß auch nicht, was ein Gesetzesentwurf ist, welche Abteilung die absegnen muss und hin und her. Aber anscheinend gibt's halt irgendeine Variante, in der Apple oder allgemeine Hersteller ihre Schnittstellen offenlegen müssen oder sonst wie. Was dann bei Apple jetzt um die NFC-Schnittstelle für Apple Pay und andere Payment-Dienste geht.
Genau, NFC haben sie ja ein bisschen geöffnet jetzt wieder mit iOS 13. Wenn es aber ums Bezahlen geht, ist ja nach wie vor so, dass Apple sich da selber favorisiert. Also bei euch in Deutschland, bei uns in der Schweiz dürfen sie ja schon, was war jetzt das? Ich glaube, es war im Frühling diesen Jahres, wurde Apple ja auch dazu gezwungen, das Ganze öffnen zu müssen. Inwiefern das bis jetzt richtig umgesetzt ist, habe ich das noch nicht mitbekommen. Also wenn ich über Twint bezahlen möchte, ist es nach wie vor so umständlich, dass ich die App öffnen muss, dann mich da zuerst ein Passwort oder Touch-ID eintragen muss, dann sagen, ich will bezahlen und dann irgendeinen QR-Code scannen und dann geht's irgendwie eine halbe Stunde gefühlt und dann heißt es bezahlt. Und das blüht bei euch jetzt in dem Fall auch oder eben noch nicht.
Ja, das weiß man halt nicht und ich sehe jetzt auch nicht das große Problem. Dann sollen sie halt die NFC-Schnittstelle aufgeben. Das wird auch nichts dran ändern, dass kein Mensch nochmal eine extra App öffnet, großartig. Also übertreiben wir mal nicht. Also wird immer noch 5 von 100 geben halt. Die öffnen dann halt ihre eigene komische App von ihrer komischen Ömmelbank, die eben kein Apple Pay macht und bezahlen damit. Ja, so what? Ich meine, Apple wird ja nie gezwungen werden zu können, dass dein Payment-System in deren Homescreen auftaucht.
Dass man da direkt solche Geschichten umsetzen muss, ja, das denke ich auch nicht. Ist halt alles immer eine Frage der Sicherheit, wie es Apple immer sagt, mit dem Öffnen von dem Ganzen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die das genug stark sandboxen werden, dass da eben keine Probleme damit auftauchen werden. Ansonsten ist dann die Bank, die da dahinter steckt, wahrscheinlich schuld, wenn sie das ihre eigene App und die Umsetzung nicht im Griff hat.
Genau.
Weiß man das eigentlich, wie das ist, wenn einem, wie ist das bei NFC-Kreditkarten und NFC-EC-Karten, wenn da einer vorbeiläuft und das Zeugs ausliest und dann damit mit den Daten einkaufen geht, haftet da die Bank dafür? Weißt du das?
Also bei Kreditkarten haftet das Kreditkarteninstitut immer, nach meinem Wissenstand. Deswegen ist ja Kreditkarte eh das Beste, was du machen kannst.
Mhm.
Kannst es ja problemlos zurückbuchen und die sind da in der Pflicht. Ansonsten, die können ja nicht einfach nur mit dem whatever, wenn es überhaupt technisch wie und wo auslesen können, bezahlen, weil die brauchen ja noch die zu dem zweiten Faktor, was dann die PIN ist.
Was dann der PIN ist, oder? Genau. Außer bei kleineren Beträgen geht's ja durch. Aber dann ist es nicht, zumindest nicht ganz so heftig, wenn das ganze Konto leer geräumt wird.
Ich weiß halt auch nicht, ich habe noch nie wirklich ernsthaft einen Case irgendwo gehört, gesehen, wo halt Kreditkarten mit so einem Laser unterwegs ausgelesen worden sind. Das sind ja immer von irgendwelchen Nerds irgendwelche Tech-Demos, dass sowas geht. Und ja.
Die Medien, die das dann weitertragen.
Ja, wenn das so einfach wäre, dann wäre es doch schon x-mal passiert. Und dann würden sich auch hier die komischen Hüllen, damit die Karte nicht ausgelesen werden kann, besser verkaufen.
man hört es ja vor allem von denjenigen, die solche Hüllen anbieten und oder eben von Medien, die das Ganze ein bisschen aufbauschen. Dass es grundsätzlich möglich ist, glaube ich schon, irgendwie auf eine Art und Weise mit wahrscheinlich viel Technik und Wissen und so weiter. Aber eben wie du sagst, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, weil sonst würden wir ständig davon hören, dass man durch die Fußgängerzone gelaufen ist und dann 100 Währungseinheiten weniger auf dem Konto hatte. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Angstschürerei, die da passiert in der Richtung.
Ja.
Aber ja, mal schauen, was da passiert. Vielleicht kann uns ja auch der eine oder andere Hörer ein bisschen mehr erzählen, wie das mit diesem Gesetz oder eben nicht Gesetz, was bei euch durch ist. Ich habe da an verschiedenen Orten Verschiedenes gelesen, dass es durch ist, dass da jetzt zuerst noch, wie heißt bei euch das oberste Organ, was über dem Bundestag steht?
Bundesrat,
keine Ahnung. Ist auch bei euch auch der Bundesrat, dass die da irgendwie noch das entscheiden müssen. Dann in vielen Orten hieß es ja, die EU wird das dann gleich auch mit ins Päckchen mit aufnehmen und somit dann europaweit gelten. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen, wenn es soweit ist. Und ja, bis Google Pay dann da drauf kommt, wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern. Das wird aber dann spannend, weil nächstes Jahr will ja Google Pay die Girokonten mit einbinden. Was ja Apple in den Staaten schon lange kann und Google auch. Und es hoffentlich dann auch mal zu uns kommt. Genau, was hoffentlich auch zu uns kommt, lieber Achim, du magst dich vielleicht noch an unseren Besuch an der MWC erinnern, klappbare Smartphones. Motorola hat da was gezeigt.
Ja, Motorola hat dann ihr schlecht gehütetes Geheimnis jetzt diese Woche ja präsentiert, dass Motorola Razr ist zurück, das wahrscheinlich meistverkaufte Klapphandy aller Zeiten. Nur, dass es jetzt halt ein Fullscreen-Display hat, der geklappt wird.
Den man zusammenklappen kann und dann außen ein kleines Display hat. Genau, mit Notifications und Video. Videocall, den man auch führen kann, außen dran. Ja, das Teil wird sicherlich Android drauf haben, somit denke ich eher weniger was für dich. Nicht wegen Android, sondern generell.
Ich sehe den Punkt halt nicht. Ich meine, abgesehen davon, dass es 1500 Euro kostet. ich meine, du hast ja nicht mehr Display. Du hast immer noch das gleiche Display, wie ich meinetwegen auf meinem iPhone habe. Du kannst es nur einmal klappen. So, also ist das einzige Problem, was in dem Moment löst, oder die einzige Benefit, ist nicht mehr Display, sondern ein kleinerer Formfaktor, aber auch nur zum Tragen, weil zum Raushauen muss es ja aufklappen, um zu nutzen. Also, außer irgendein Nostalgic-Faktor, der übrigens anscheinend ja auch bei Nokia und Co. auch nicht so riesig geklappt hat, mit ihren, wir holen alte Telefone raus und verkaufen da mal ein paar hundert Stück. Ich sehe halt den Punkt nicht. Ich meine, ich sehe bedingt den Punkt bei anderen klappbaren Displays, wenn ich dann auf einmal, sag ich mal, ein Tablet in der Hand habe, mit dem ich vielleicht mehr, weiß ich nicht, lesen, navigieren, spielen, whatever, Video gucken kann. Aber wenn ich halt einfach mein Telefon gleich groß habe und es nur einmal klappe, damit es halt in der Tasche weniger Platz wegnimmt, ich habe kein Problem, mein iPhone so in die Hosentasche zu stecken.
Er ist mehr so der Retro-Haben-Will-Faktor, der da, glaube ich, mitzählt, aber schlussendlich eben mehr bringen tut es einem definitiv nicht.
Ich glaube, das ist dann am Ende eher so ein Image-Ding, dass Motorola sagen kann, guck mal, wir können auch was Klappbares und das ist sogar noch schöner oder macht mehr Sinn, wenn es keinen Sinn macht.
Wo es genau mehr Sinn machen könnte. Magst du dich an die letzte Google I.O. erinnern oder war es die vorletzte, als Google gezeigt hat, wie man quasi seinem Assistenten sagen konnte, dass man einen Termin in einem Restaurant haben möchte und der dann da ihn angerufen hat? Mhm. Die große Tech-Demo, das Ganze geht ja relativ schleichend, aber langsam jetzt in den Staaten online. Und da haben sie jetzt nachgeliefert, den Call-Joy. Hast du von denen schon mal gehört?
Nee.
Das ist ein digitaler Assistent für deinen Telefonanschluss, also für den Fixnet-Anschluss, der Telefon entgegennimmt, gewisse Fragen beantworten kann direkt am Telefon, so einem begrenzten Bereich, ansonsten quasi Wünsche auf Rückruf entgegennehmen kann, Termineinträge und so weiter und so fort. Ein Dienst, wo Google da jetzt noch stärker vorgehen möchte. Das Video finde ich witzig gemacht. Müsste man natürlich mal ausprobieren, ob es wirklich so gut funktioniert. Und ja, logischerweise in Englisch, nur noch nicht in Deutsch. Wäre das etwas für dich, so einen persönlichen Telefonbeantworter?
Ja, ich meine, ich finde auch das Prinzip Assistentin super, also die sich um Ängste Sachen kümmern kann, wenn man da keine Lust zu hat oder die einfach nur zeitaufwendig sind. Also jetzt menschliche Assistentin. Mhm. Der Haken ist ja, dass was weiß ich, Siri ja noch nicht mal in der Lage ist, mir einen vernünftigen Kalendereintrag mit, mit Basisdaten zu erstellen. Von daher denke ich, da sind wir noch ein paar Jahre entfernt.
Dass da in die Richtung noch ein bisschen dauern wird, ja. Ja, ich telefoniere gerne, aber ich habe immer das Problem, dass wenn die Anrufe da immer dann kommen, wenn ich völlig konzentriert in der Arbeit bin und wenn ich dann einen Telefonanruf entgegennehme, auch wenn der nur 2 Minuten dauert, bin ich nachher, Viertelstunde, 20 Minuten brauche ich wieder, bis ich im Thema drin bin. Und ich glaube, das geht vielen so. Von dem her würde ich mich freuen, wenn es so einen lustigen Call-Joy geben würde, auch in deutscher Sprache. Also vielleicht sogar auf Schweizerdeutsch. Vielleicht sogar auf Schweizerdeutsch, wer weiß. Mal schauen, wie lange das noch geht. Bei unserer Apple-Ecke hatten wir eine Vorstellung diese Woche, Achim. Apple hat was Neues gezeigt.
Ja, Apple hat ein neues MacBook Pro vorgestellt. Das war jetzt auch kein top gehütetes Geheimnis anscheinend, denn man hat eigentlich nur drauf gewartet und jetzt gibt es auch ein Apple MacBook Pro mit 16 Zoll.
Ich glaube, wage zu behaupten, aufgrund von deiner Erzählung, du wirst da nicht investieren in das Teil.
Ja, sonst hätte ich mir schon 15 Zoll genommen. Weil's ja der einzige Unterschied ist, dass es größer ist.
Genau, dass es noch ein Ticken größer ist und ein bisschen mehr Leistung hat. Was hat das Teil? 64 oder bis 64 GB RAM und wenn man mag, bis zu 8 TB SSD-Speicher. Da hätte ich meine ganze Videosammlung zumindest immer mit dabei. Also die, die ich schneiden will und vorhab und so weiter und so fort. Platz hätte man da ohne Ende und auch Power. Aber ja, bei mir ist das, ich habe ja noch das MacBook 13 Zoll aus dem Jahre, was ist das, 2013, glaube ich. Das ist mir schon zu schwer. Und dann ein 16 Zoll, ich glaube, das wäre nichts für mich. Too big. Für das Ganze. Ja. Hast du es irgendwo schon in lebendig gesehen?
Nö.
Keinem Apple Store oder so gewesen gerade?
Aber ich meine, das sieht ja jetzt auch nicht anders aus. Das sieht auch wie ein 15er für mich. Oder wo ist der Unterschied?
Nee, es hat das Display ist ein bisschen randloser, aber eben nur ein bisschen randloser. Ansonsten ist es, wie du sagst, das 15er. Tastatur, rechts und links die Speaker, die da mit diesen Löcheroptik reingebohrt sind. Optisch ist da nicht großen Unterschied da. Genau. Ja, das einzig Spannende, wie ich gefunden habe, ist das verbaute Mikrofon. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Die haben da in dem Speaker, also links, auf der linken Seite, wo der Speaker ist, in ein Mikrofon eingebaut, das du zum Podcasten zum Beispiel brauchen kannst. Ich verfolge auf Instagram, auf IGTV, ich vergiss den Namen immer, ist so ein Deutscher, der aktuell in den Staaten ist und viel mit Fotos macht und mit einem von Joko oder Klaas so einen Podcast macht. Paul Ripke, genau. Kennst du den?
Ja.
Vom Namen
her? Ich kenne Paul Ripke, aber nicht den IGTV. Wenn ich IGTV gucken würde, hätten die ja schon 2 Zuschauer in Deutschland, Europa.
Genau. Ich verfolge dem seine immer wieder mal ein bisschen. Und der hat auf der Brooklyn Bridge das Teil aufgestellt, direkt da, wo die Autos unten durchgefahren sind. Und das stellst du dann im Hochformat, also aufgeklappt, aber der Höhe nach stellst du es hin, hast du so wie eine kleine Sprachbox und dann sprichst du da rein. Völlig schief und kurios, weil du brauchst dann ja noch quasi ein Zweitgerät für die Themen und Shownotes und so weiter. Aber auf jeden Fall hat das extrem gut geklungen, für dass das draußen war und windig war und alles drum und dran. Also das Mikrofon würde ich gerne mal ausprobieren. Und das hätte ich auch gerne in anderen MacBooks. Weil du hast ja auch schon das eine oder andere Mal eine Daily auf dem internen Mikrofon aufgenommen. Darf man das?
Die Daily immer auf dem Internet.
Und damit kriegst du nochmals höhere Qualität hin, als es jetzt schon ist. Ganz spannend. Aber ja, eben, es ist ein Pro und ich glaube auch für die Pros bestimmt, ja, die wirklich so viel Leistung brauchen. Habe ich irgendwas verpasst in den News, Achim, über das wir nicht gesprochen haben?
Nö, der Rest, den hatten wir ja alles in den Dailies.
In den Dailies drin, genau. Und die gehen ja auch bald schon wieder weiter, sprich morgen. Ach genau, ja, die Logitech Circle 2 ist zwar auch nur ein relativ kurzes Thema, aber ich finde das sehr spannend. Das ist jetzt die erste Kamera, die in das Apple HomeKit Secure Video reinspielt. Können das, hast du so eine? Oder hast du eine, die es bald kann?
Nö, also nicht, dass ich wüsste, weil es mich eigentlich auch nicht interessiert.
Nicht.
Also, sagen wir so, ich verfolge nicht, ob die das vielleicht mal angekündigt haben oder sonst wie, weil ich jetzt auch den Punkt nicht großartig sehe. Die Kameras sind im Endeffekt dafür, wenn was passiert und dann lösen sie aus und dann ist mir eigentlich wurzpiep egal, ob das in HomeKit drin ist oder nicht.
Ich finde es deshalb spannend, weil sich dann die Firmen da nicht selber drum kümmern müssen, um den Videocontent sicher zu verwahren. Und ich traue da Apple ein bisschen mehr zu als jetzt gerade Logitech nicht, aber anderen Firmen. Und ja, freue mich. Also ich für mich habe ich keine gebunkerten Videos, die ich da drin habe, weil ich will ja eigentlich nur eine direkte Verbindung dazu und dann sehen, was passiert ist, wenn irgendwie der Bewegungsalarm einschlägt oder ein Laut.
Genau.
Von dem her. Aber auch da ist der Weg über Apple HomeKit deutlich sicherer, als es über der andere Hersteller teilweise machen, über ihre eigenen Clouds, die dann irgendwo in China stehen oder sowas. Nicht, dass ich jetzt Angst vor den Chinesen hätte, aber Sicherheit ist halt immer so ein Thema.
Ja, also ich sehe das Problem jetzt persönlich nicht halt. Mir ist in dem Moment auch echt wieder total egal, wo das Ding gespeichert wird. Wenn es auslöst, dann habe ich ganz andere Probleme.
Dann hast du andere Probleme, ja. Ja, somit würde ich doch sagen, können wir den Podcast für heute abschließen? Oder die Folge, besser gesagt.
Ja, genau. Ist ein bisschen kürzer geworden, aber wir waren ja auch nur zu zweit. Zu dritt wären wir wahrscheinlich wieder auf der normalen Länge gewesen.
Genau. Achim, ich bedanke mich vielmals.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Martin, und ich bedanke mich auch bei den ganzen Zuhörern.
Und wünsche dir noch eine gute Reise zu der Packstation und allen anderen einen schönen Tag. Und ja, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.